Ja, lieber Herr, ich möchte dir auch danken, dass du so bei Tante Else warst. Ich danke dir, dass sie so unmittelbar deine Bewahrung, die Tatsache erlebt hat, dass du uns umgibst. Selbst wenn wir weit und breit niemanden sehen, wenn wir gar nicht dran denken und wir meinen, ganz allein unterwegs zu sein, du bist bei uns. Deine Engel umgeben uns. Das ist eine Gabe der Kinder Gottes. Deine heiligen Engel gehen mit uns und schauen, dass wir heil am Ziel ankommen, dass deine Pläne mit uns in Erfüllung gehen. Ich danke dir auch für heute Morgen. Danke, lieber Herr, dass wir versammelt sind im Frieden, auch wenn wir wirklich mitgenommen sind von all dem, was auch Guido gebetet hat, von all den Geschwistern, die wirklich leiden und sterben wegen ihrem Glauben. Manche leiden ganz heftig. Und deshalb können wir auch nicht so ganz glücklich und unberührt davon sein, sondern wir tragen auch mit einer Last. Das bedrückt uns, Herr, und wir leiden mit unseren Geschwistern auch irgendwo im Herzen. Und ich möchte auch dafür beten, dass du Gnade schenkst und dass du gerade in diesen Gebieten, wo so brutal der Glaube hinterfragt wird und Menschen gleich auf der Stelle ermordet werden, je nachdem, was sie sagen, und manchmal gibt es nichts Richtiges, was man sagen kann. Herr, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen stärkst in der Stunde der Versuchung, dass er den Mut und die Stärke hat, dass er mehr als auf alles andere auf dich blicken kann, so wie Stephanus, als er gesteinigt wurde, so dass er von dir die Kraft bekommt, zu sagen, ich liebe meinen Herr. Es gibt auch nicht niemand sonst. Wo gibt es so einen Herr? Halleluja, möge diese Kraft bei ihnen sein und möge diese Kraft auch bei uns sein. Lobe und preise dich und ich freue mich, Herr, dass du heute Morgen mitten unter uns bist. Segne du uns alle miteinander. Amen. Ja, Pia hat die Worte Traurigkeit und Freude, als sie gebetet hat für Jutta, gesagt, ja, der Herr ist wirklich in der Traurigkeit und in der Freude bei uns. Und genau das sind zwei Stichworte, über die ich heute auch sprechen möchte. Traurigkeit und Freude. Im bekannten Psalm 23, Verse 4 und 5 steht, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Der Psalmist sagt hier, dass Gott auch dann mit uns ist, wenn wir in schlimmen Nöten sind. Das hören wir immer wieder aus China, das hören wir immer wieder aus arabischen Ländern. In schlimmster Not, wie der Herr sich verherrlicht. Wie der Herr übernatürlich seine Kinder stärkt und ihnen den Mut gibt, weiterzumachen. Er ist anwesend und leitet uns durch das finstere Tal hindurch. Er führt uns auch zu angenehmen Orten. Haben viele Nordkoreaner erlebt, die über die Grenze fliehen konnten. Von der Bedrängnis zur Freiheit, von der Traurigkeit zur Freude. Dieses Prinzip finden wir in der ganzen Bibel, von der Traurigkeit zur Freude. Das ist die Richtung, in der Gott uns führt. Der Handlungsverlauf der Heiligen Schrift bewegt sich vom Jammer zur Freude. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir schon vor dem Super-GAU, nämlich, dass die Sünde in die Welt hineinkam und anfing, Herz für Herz einzunehmen. Von Adam, von Eva und dann die Nachkommen. Der Tod kam zu uns. Aber die Bibel sagt auch, dass es nicht bei diesem jämmerlichen, todgeweihten Zustand blieb. Das Klagen wird für die, die Buße tun und an Jesus Christus glauben, in Freude verwandelt. Auf den letzten Seiten der Bibel lesen wir, das ist genau das Ende und das hilft uns ganz oft in unserem Trauer, in unserer Bedrängnis, dass wir schauen auf das Ende, was auf uns am Ende wirklich steht. Auf den letzten Seiten der Bibel lesen wir, wie die Erlösten das Lamm Gottes anbeten und jubeln. Ihre Traurigkeit wurde beendet und in Freude verwandelt. Und wir haben auch in der Bibel gelesen, in einem Augenblick ist alles weg. Ist alles weg. So wie die Leute, die eine Amnesie haben. Ja, auf einmal erinnern sie sich nicht mehr an Dinge. Und gut, hier auf der Erde, ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber wenn jemand traumatisierende Erlebnisse hatte, wenn jemand ganz Schlimmes erlebt hat und so eine Amnesie hat, vielleicht kann er doch ganz froh sein, dass er das alles losgeworden ist. Und ich finde das gerade für diese Menschen, die so viel leiden müssen, ein unglaublicher Trost, dass Gott alles wegwischen wird, damit sie sich nicht plagen damit im Himmel, in der neuen Welt. Der Herr wird in unsere Herzen das Herrliche, das Schöne hineinpflanzen, als Belohnung dafür, dass wir sein Kommen immer wieder herbeigesehnt haben. Mit dem Leben Jesu war es ähnlich. Es war gekennzeichnet von Niedrigkeit. Er wurde in Armut geboren, verfolgt, verlacht und verhöhnt. Und als er schließlich seine Mission auf der Erde erfüllte, nämlich als ein Sühneopfer zu sterben, war seine Seele total niedergeschlagen. Er sagte, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Steht in Matthäus 26, 38. Traurigkeit, Niedergeschlagenheit und Betrübnis bestimmten seine Empfindungen. Und wir wissen ja, seine nächsten Freunde, die sind eingeschlafen und das war wichtiger irgendwie, doch ein bisschen ein Nickerchen zu machen, obwohl er gesagt hat, bleibt und wacht mit mir. Und wahrscheinlich hat er zu ihnen in eine Dringlichkeit gesagt, wacht mit mir, betet, wie er noch nie zuvor gesagt hat. Das kann ich mir vorstellen. Sie müssen gesehen haben, der Film, die Passion stellt das wunderbar dar, zeigen wirklich die Jünger, die total ergriffen waren von Angst und von der Erwartung dessen, was jetzt kommen wird. Denn sie haben den Jesus erlebt, der über dem Wasser ging, mitten im Sturm, alle haben ihn die Hose gemacht sozusagen, und er kommt ganz entspannt über die Wellen ins Boot und sagt einmal, Ruhe her! Und dann alles wurde ruhig. Wer hat ihn erlebt? Wer hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, als alle gejammert haben? Ein Kind ist gestorben, der hat nur gesagt, steh auf, oder einmal berührt und so weiter. Und dann sehen sie ihn bis zu Tode getrübt. Das muss ganz, ganz heftig gewesen sein. Es ist nicht nur, dass er gesagt hat, ja, wachet mal mit mir, bete mal für mich mal heute Abend, sondern es war ganz, ganz heftig. Und schließlich wurde er gekreuzigt und starb. Aber als er auferstand und in den Himmel fuhr, wurde die Traurigkeit in Freude verwandelt. Was für eine Freude muss das gewesen sein? Was für eine Freude. Ich meine, wenn ich mich zurückerinnere an manche Dinge, die ich erlebt habe im Leben, und die sind wirklich nicht, haben nicht die Qualität, Jesus in den Himmel fahren zu sehen gehabt, ne? Und dennoch, ich werde wie ein Kind. Ich habe das Gefühl, ich werde so von einer Freude erfüllt. Denn ich weiß, der Herr hat das gemacht. Das war ein Zeichen, ein lebendiges Zeichen, seine Existenz, seine Liebe zu mir, seine Zuwendung, dass er mich meint. George, ich bin bei dir. Dich persönlich meine ich. Und dass andere viel größere Wunder erleben, ist egal. Ich habe meine Dinge, die mich tragen durch dieses, auf dem Weg, bis er wiederkommt. Und er ging in den Himmel und nun hat er wieder die Herrlichkeit, die er bei dem Vater hatte, bevor er auf diese Welt kam. Christus sah über die vor ihm liegende Schmach hinweg, wie der Hebräerbrief sagt. Lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das heißt, Christus sah die Freude, die ihn nach dem Kreuz erwartete, und so erduldete er das Leid. Das Leid, den Hass, die Tja, Unbequemlichkeit, das wäre eine Verniedlichung natürlich, zu sagen, dieses Gift, das ihm entgegenspritzte im Grunde jeden Tag, von dem Tag an, wo er angefangen hat zu predigen. Ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt, dass mir Jahre später, nachdem ich die in der Bibel gelesen habe, aufgefallen ist, dass schon beim ersten Mal, als Jesus die Rolle nahm und aus Jesaja gelesen hat, ja, der Herr hat mich gesagt, ne, den gefangen, ihr wisst ja, das war das erste Mal. Und dann sagt er, ja, heute erfüllen sich diese Dinge. Mir ist damals aufgefallen, was mir Jahre davor nicht aufgefallen war, gleich wollten sie ihn nehmen und töten. Das muss man sich vorstellen. Er sagt, heute ist, sozusagen gibt er sich als Messias auch, ne, zu erkennen, und die wollen ihn gleich umbringen. Da hat er nicht mal irgendjemand auferweckt, da hat er niemand am Sabbat geheilt oder irgendwas. So ein Gift war da. Der Teufel hat so stark die Herzen der Menschen so beklammert. Sein Leben bewegte sich von der Betrübnis zur Freude. In unserem Textabschnitt im Johannes 16 sind auch die Jünger in Trauer und Angst. Kommen wir gleich zu. Sie wissen, dass Jesus gehen wird und dass Verfolgung auf sie wartet. Jesus aber tröstet sie, indem er sagt, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wie sieht es aus in deinem Leben? Wie sieht es aus in meinem Leben? Kennst du Zeiten der Trauer, des Kummers und der Bedrückung? Dann ist dieser Text für dich, denn deine Traurigkeit und meine Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Jesus sagt in Vers 20 in unserem heutigen Bibeltext, wahrlich, wahrlich, damit legt er eine besondere Betonung auf die folgenden Worte. Ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Jesus erklärt den Jüngern, dass sie Traurigkeit zu erwarten haben. Er sagt, ihr werdet weinen und wehklagen. Und so kam es auch. In Markus 16, 10 lesen wir, wie sich diese Vorhersage Jesus erfüllte. Nach seiner Auferstehung erschien Jesus zuerst der Maria Magdalena und sie ging hin, um es den Jüngern zu sagen. Markus fügt hinzu, dass diese trauerten und weinten. Sie waren aufgrund des Todes Jesu betrübt und sie begruben ihn. Die Welt hingegen freute sich, dass sie Jesus endlich losgeworden war. Die Welt war froh, aber auf die Seelen der Jünger legte sich eine massive Traurigkeit. Ihre Herzen waren gebrochen. Leben ohne Jesus, unvorstellbar. Wenn man uns fragen würde, kannst du dir vorstellen, einen Tag ohne Jesus zu leben? Ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen. Wir haben das Gefühl, wir kriegen keine Luft mehr. Wir sind am Ende. Wir sind tot ohne Jesus. Er wies auf die vor ihnen liegende Traurigkeit hin, damit sie die Schönheit der Freude erkennen, die auf sie wartet. Denn er sagte, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Was drückt Jesus damit eigentlich aus? Er sagt, dass es nicht bei dem bleiben wird, was ihnen Trauer bringt, sondern es wird etwas geschehen, was ihnen dann umso mehr Freude geben wird. Ich habe eine Predigt gehört von einem rumänischen Pastor. Der ist in Rumänien sehr bekannt. Ist ein sehr begabter Mann. Und der hat mal erzählt, das wusste ich ja nicht, der hat erzählt, dass sie keine Kinder bekamen. Viele Jahre. Und sie haben sehr gebetet. Und er sagte, er hat angefangen, irgendwann fast 5 Tage die Woche zu fasten und zu beten. Er hat so gelegen vom Herrn und hat mit seiner Frau wirklich darum gebeten. Und was passiert? Die bekommen ein Kind. Ein Mädchen. Und ihr Lieben, das ist etwas, was nur im Himmel geklärt wird. Wisst ihr, was passiert? 7 Monate später, ein Auto überfährt dieses Kind. und sie stirbt. Es ist, ich lasse das so stehen, es ist unbeschreiblich. Man hat keine Worte für sowas im Grunde. Jemand, ein Pastor, der wirklich so viel bewirkt hat für den Herrn, erlebt das. Andere Pastoren kriegen 10 Kinder. Timothée hat 7 Kinder. Das sind Fragen, gibt's keine Antwort. Es gibt nur ein unsäglicher Schmerz und Traurigkeit. Er erzählte im Verlauf weiterhin, dass er mittlerweile schon seit 15 Jahren sich um 230 Waisenkinder kümmert und für die ein Vater ist. Und viele andere Sachen, die der Herr zu ihm gegeben wurden. Er sagt, wenn er in die Gemeinde kommt, er sagt, montags haben wir, er war in Amerika gerade, hat gepredigt, wurde da eingeladen. Und dann sagt er, bin nach Hause gekommen und am Montag ist bei uns, sagt er, Gebetsabend. Ne? Und dann sagt er, 400 Leute da, Gebet, 3 Stunden Gebet auf Knien und richtig den Herrn anbeten und flehen für Dinge, die er machen sollte, die er selber möchte. Und das sagt er, da bin ich angekommen. Die haben mir so eine Liebe entgegengebracht, die Gemeinde. Die haben sich so gefreut. Sagte, das war einer, ein Oligophren, irgendwie ein Bruder, der auch getauft wurde, der wirklich vom IQ, sagte 42. Und er sagte, als er reinkam, mit offenen Armen hat seine Liebe ausgedrückt. Wie schön, dass du da bist und so weiter. Und da sagte er, ihr Lieben, wir sind manchmal, wir haben einen IQ von 130, aber ein Herz. IQ, also Herzkoeffizient sozusagen von 30, weniger als dieser oligophrene Bruder. Also das war schon beeindruckend, dass der Herr es doch geschafft hat, bei diesem Mann nichts ein Verbitterter daraus entstehen zu lassen, sondern der Herr hat diese Traurigkeit und diesen Schmerz in eine Freude und in eine Dankbarkeit, in eine Liebe für Kinder verwandelt, die vielleicht er so nicht hätte geben können. Aber das ist nur mal ein Gedanke. Ich möchte nicht den Anspruch erheben, ich kann das jetzt deuten, warum der Herr das gemacht hat. Bei Gott gibt es Pläne, wirklich gute Pläne. Wenn der Mensch darin bleibt, in dem, was er gesagt hat, wird er die Verwandlung erleben von Traurigkeit zu Freude. Ich glaube, das ist ein Prinzip Gottes. Genauso möchte er auch in deinem Leben handeln. Er will dir die Traurigkeit nicht immer wegnehmen, indem er sie durch etwas anderes ersetzt, sondern er will sie wegnehmen, indem er sie in Freude verwandelt. Das ist ein großer Unterschied. Wir neigen dazu, Ereignisse oder Umstände in unserem Leben zu kategorisieren. Wir sagen dann, oh, das ist ganz schlecht, oh, das betrübt mich total, das macht mich fertig, das tue ich in die Schublade der Trauer. Und dann setzen wir alles dran, dieses Schlechte irgendwie loszuwerden, zu vergessen, zu verdrängen. Wir suchen vielleicht schnell Hilfe bei allen Ärzten. Wir sind unruhig, haben schlaflose Nächte und können kaum noch warten, unsere Bedrückung bald loszuwerden. Oder wir sprechen mit diesem und mit jenem, um beispielsweise unseren Ruf vielleicht wieder herzustellen. Oder wir jammern, dass wir keine Arbeitsstelle haben und wir sind nur am meckern und so, statt zu gucken, was in der Zeit vielleicht mal, ja, dass vielleicht der Herr uns freisetzt für irgendwas, oder wie bei mir damals meine einzige 3-monatige Arbeitslosigkeit, die ich erlebt habe in Deutschland. Am Ende war ich auch arbeitslos, das ist doch ganz blöd. Aber am Ende war so, dass ich in der Zeit meine Zähne ein bisschen sanieren konnte und eigentlich die Zuzahlung, die ich, wenn ich gearbeitet hätte hinlegen müssen, das war gleich. Dann hätte ich auch kein Euro mehr in der Tasche gehabt. So, ne? Selbst das erst im Nachhinein erkannt. So, und der Herr hat mir mehr Zeit geschenkt. Unsere Gedanken kreisen dabei stets um uns und unser Wohlbefinden. Wir können einfach nicht gut Traurigkeit. Wir können einfach nicht gut warten, dass der Herr das verwandelt. Wir sind sehr ungeduldig. Und ich glaube, dass wir auch, wenn wir von Traurigkeit gepackt sind, und ich muss sagen, mir geht's genauso. Und uns allen. Und ich glaube, wir werden, bis wir alt werden, und bis wir sehr alt werden, werden wir nicht aufhören, lernen zu müssen. Wenn wir traurig sind, Es ist ganz leicht, in eine Opferrolle sich zu begeben und sich zu versündigen. Ja, aber ich, ja, aber die haben mir das angetan, oder. Dass wir da, ist ein gefährlicher Zustand irgendwie. Wir sind klar angeschlagen, geschwächt. Aber wir müssen gucken, dass wir nicht daraus eine Entschuldigung für wieder eine Sünde und wieder eine Sünde gegen die vielleicht sogar angeblichen Täter. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, über die wir sagen, oh, das ist eine tolle Sache, das ist so gut, das tue ich mal in die Schublade der Freude. Das, davon will ich natürlich immer mehr, ganz viel davon. Und diese pflegen wir bis zum Letzten. Ja? Also wir achten auf die Schublade der Freude wie auf unsere Augapfel und lassen niemanden an sie heran. Sie ist wie ein Heiligtum. Das ist der Gedanke, den Jesus hier nicht unbedingt verfolgt. Wir haben ja gehört von dieser Gemeinde in Süddeutschland, Wort des Glaubens, wo das komplett also das ist die Freude, nur die Freude und die Liebe soll durchfließen. Ja, also wer das antastet, der ist wirklich verblendet vom Teufel und der soll ausgeschlossen werden aus der Gemeinde. Das geht bis dahin, dass auf dem Altar der Freude und der angeblichen Liebe auch die Ehe sozusagen geopfert wird, indem man sagt, die Liebe muss fließen sozusagen. Und da eine Ehe, ein Ehebund ist sozusagen ein Hindernis, dass die Ehe durchfließen kann, so dass es zu vielen Affären zwischen den Mitarbeitern gekommen ist, sozusagen, damit die Liebe so fließen kann. Also das ist genau das Gegenteil. Es gibt Menschen, die das annehmen. Das ist unfassbar. Es gibt Christen aus Gemeinden, sie sind reihenweise rübergegangen zu diesem Wort des Glaubens. Man kann es nicht glauben. Aber ihr Lieben, wenn wir vom Abfall, vom Glauben, dass das kommen wird, sagt Paulus ganz klar, Jesus wird nicht wiederkommen, bis nicht der Abfall vom Glauben stattgefunden hat. Und ich glaube nicht, dass diese Christen da die einzigen sind, die abfallen werden. Ich glaube, es werden mehr sein. Möge der Herr uns bewahren, dass wir wirklich die ganze Bibel in der Hand behalten und nicht bloß einem Charismatiker vielleicht, wie der Pastor da, ne, ist sehr charismatisch und so, so dass Kopfermann von ihm geschwärmt hat und alle von ihm geschwärmt haben am Anfang. Okay. Ja. 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 Also der Gedanke, er sagt den Jüngern nicht, dass ihre Traurigkeit durch Freude ersetzt, komplett und restlos. sondern dass sie in Freude verwandelt wird. Zu seiner Zeit. Traurigkeit kann auch ihre Wirkung erzielen. Und der Herr kann definitiv auch wirklich solche Zeiten nicht nur zulassen, manchmal sogar herbeiführen. Ich bin aber überzeugt, dass es mehr Dinge geschehen, weil wir Sünder sind und weil wir wirklich Grund zur Traurigkeit geben und nicht, weil, wie manche dem Herrn immer wieder in die Schuhe schieben, dass er das und jenes bewirkt hat, was zum Leid geführt hat. Den traurigen Inhalt der einen Schublade will Gott in Freude verwandeln. Das, was die Junge traurig macht, wird ihnen zur Freude werden und nicht durch etwas anderes ersetzt jetzt. So ein Verständnis von Traurigkeit und Kummer hat oder kann immense Auswirkungen auf unseren Umgang mit Sorgen. Fahren wir die Zwei-Schubladen-Strategie, dann sind wir permanent bemüht, unsere Traurigkeit loszuwerden oder zu verdrängen. Sobald uns etwas belastet, möchten wir es von uns abwerfen. Den Jüngern ging es ebenso. Und ich denke mal, ich habe manchmal im Laufe der Zeit fast das Gefühl gehabt, dass Christen fast gar nicht so natürlich sein können, traurig sein dürfen, sozusagen. Denn wenn du wirklich wenn du wirklich manchmal traurig bist, ne, dann hast du keinen Frieden. Da kommen die Geschwister auf dich zu und du fast, als wenn du nicht traurig sein darfst. Und deshalb, manchmal bezwingt uns das zu einer Maske irgendwie. Wir setzen eine Maske auf. Ne? Wir lächeln schön und so. Auch wenn wir, ja, weil wir unsere Ruhe haben wollen. Natürlich, weil auch, muss man sagen, wir Christen untereinander auch nicht immer so einfühlsam sind. Wir müssen unseren Senf fast immer dazu geben. Manchmal geben wir auch so oft ungefragte Ratschläge, selbst wenn wir uns überhaupt nicht auskennen mit der ganzen Situation. Aber wir sind schnell dabei, weil wir vielleicht so und so erlebt haben. Ja. Und ich möchte nicht sagen, dass das einfach ist, ja. Man soll authentisch sein, man soll auf der anderen Seite auch nicht so immer mit dem Gesicht in die Gemeinde kommen, das ist klar. Den Jüngern ging es ebenso. Aber Jesus hat eine viel bessere Lösung für unsere Traurigkeit. Er will uns nicht Freude geben und zur gleichen Zeit unsere Traurigkeit in der Schublade belassen. Nein, er will die Traurigkeit in Freude verwandeln, sodass die Traurigkeit nicht mehr länger da ist. Daher halte bei allem, was in deinem Leben geschieht, und sei es noch auch so tragisch, Ausschau nach der Freude. Glaub dran, dass die Zeit kommt. Denn wir wissen, Gott ist treu und Jesus hat gesagt, oder die Bibel sagt das, Paulus hat das im Namen Jesu gesagt, er wird nicht zulassen, dass wir mehr Traurigkeit, mehr Leid erfahren, als wir ja tragen sollten, müssten oder können. Und da können wir ihm auch ein bisschen mehr vertrauen, dass er rechtzeitig wegnimmt. Bitte den Herrn, dir zu helfen, das Gute zu sehen und es als Freude zu erfahren. Je mehr du bereit bist, deinen Umstand anzunehmen und aufhörst, dagegen anzukämpfen, desto mehr und stärker wird deine Traurigkeit in Freude verwandelt werden. Es gibt auch, und ich bin überzeugt, dass ihr genauso einig mit mir seid, eine Vielzahl von Zeugnissen und Beispielen, wie ein Ereignis, das ursprünglich Traurigkeit auslöst, dann doch Freude hervorbringt. Habt ihr schon mal Berichte gehört von Geschwistern, die aufgrund einer Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert wurden? Sie waren traurig und voller Sorge. Im Krankenzimmer trafen sie dann einen Mitpatienten da und nicht selten macht Gott Türen auf und es begibt sich, dass man mit jemand über Jesus sprechen kann. Und dann die Krankheit, die sie zunächst sehr traurig gestimmt hatte, wurde zu einer großen Freude, zu einer tiefen Erfüllung, weil sie die gute Nachricht unseres Herrn diesen Menschen weitergaben. Ich habe persönlich eine Geschichte, die mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich davon spreche. Eine Person, die ich kenne aus Rumänien, eine sehr gläubige Frau, die hat wirklich vieles erlebt. Beeindruckende Sachen hat sie mit Gott erlebt. Und das eine, was sie erlebt hat, war, dass, es kann sein, dass ich das schon mal erzählt habe, dass irgendwie ein ihrer Kinder den Keller, die Tür zum Keller aufgelassen hat. Und es war irgendwie halt dunkel, keine Ahnung, sie war in der Eile, hat nicht gesehen und ist gestürzt in den Keller. Und sie hat sich Rippen gebrochen, musste ins Krankenhaus gebracht werden und musste natürlich am nächsten Tag gleich operiert werden. Also das war der Plan des Arztes. Und sie kam rein, voller Schmerz und so. Und, wie ich schon erwähnte, im Zimmer, Nachbarbett, eine Frau, die war von Todesangst gepackt, weil sie musste auch eine schwere Operation oder irgendwas am nächsten Tag haben und sie hatte wirklich Todesängste. Und diese Frau, die jetzt mit den gebrochenen Rippen, sie ist auch sehr evangelistisch so in ihrem Herzen, natürlich ja, hat sie die Gelegenheit genommen und einfach mit der Frau geredet und sie kann auch so sehr gewinnend sein und sehr einladend sein und am Ende hat die andere Frau wirklich angefangen zu glauben, dass Gott ihr helfen kann. Und konnte so annehmen, dass sie sich anvertrauen kann, Jesus, und dass er ihr helfen wird. Und wisst ihr, was passiert ist? Wenn ich diese Frau nicht kennen würde, wenn ich die Kinder nicht kennen würde und so, ne? Okay. Aber es ist Folgendes passiert. Mitten in der Nacht, 3 Uhr nachts oder was, auf einmal wird die Frau wach. Diese, die operiert werden sollte, die andere Frau. Und sie hat ein Geräusch gehört und sie guckt irgendwie und sieht, wie 2 Engel in Weiß angezogen mit einem Rollwagen an diese Gläubigen, an das Bett dieser Gläubigen kommen. Und wir beide anfangen irgendwas zu machen hier und nehmen etwas und tun auf diesen Wagen. Und dann haben sie so, als wenn sie zumachen und so. Und diese Frau, und dann ist die andere irgendwie auch wach geworden, und die war komplett geheilt. Alle Rippenbrüche waren geheilt und alles war geheilt, sodass sie am nächsten Tag nicht operiert werden musste. Und diese Frau sagte dem Arzt, als erstes, als der Arzt zur Visite kam, morgens hat geschrien und hat gesagt, diese Frau braucht nicht mehr operiert werden, Gott hat sie geheilt. Ja, sogar so etwas kann der Herr bewirken. Ich weiß es nicht, warum bei dem einen so ist, bei dem anderen nicht. Jedenfalls, soweit ich diese Frau kannte, hat eine totale Ergebenheit. Sie hatte eine totale Ergebenheit. Herr, wenn du das geschehen lassen hast, dann ist es dein Wille. Sie hat kein Problem mit Hadern an der Stelle. Sie hat gesagt, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber du wirst so. Und vielleicht ist das ein Unterschied. Ja, würde mich nicht wundern. Eine für mich auf jeden Fall sehr eindrückliche Geschichte. Obwohl ich dich kenne seit so vielen Jahren, bin ich auch noch nicht so weit. Daher möchte ich aber dennoch euch und dich ermutigen. Glaube und vertraue dem Herrn, dass er auch in deiner Situation Freude für dich bereithält. Und wir sollen uns freuen, auch über die kleinen Dinge. Mir hat diese Prophetin in Rumänien gesagt, dass ich auch die kleinen Werke schätzen soll, die der Herr macht. Und dankbar sein und sie sehen und wirklich hochschätzen, also richtig achten soll. Und ja, das ist schön. Ich habe das Gefühl, dass ich das normalerweise mache, aber fand ich dennoch, scheint dem Herrn doch wichtig gewesen zu sein, mich darauf hinzuweisen. Paulus lebte in der Spannung der permanenten Verwandlung von Traurigkeit zu Freude. Er sagt im 2. Korinther 6, Vers 10, wir leben als Betrübte, aber immer fröhlich. Ne? Paradox, aber möglich beim Herrn. Er sagt damit, ich habe Probleme und zwar eine Menge davon. Ich habe beständig ein beschwertes Herz. Aber dennoch bin ich fröhlich. Denn ich weiß, dass Gott permanent dabei ist, die Betrübnis, und ich erlebe das. Nicht nur ich weiß das, sondern ich erlebe das. Die Betrübnis in Freude zu verwandeln. Jesus untermauert diesen Gedanken, indem er den Jüngern ein Gleichnis sagt, wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Das Ereignis der Geburt, ja, löst Sorge aus. Oh, manchmal bei dem Mann mehr als bei der Frau. Jesus verdeutlicht, dass auf der einen Seite die Geburt zunächst Sorge und Traurigkeit hervorruft, auf der anderen Seite dieselbe Geburt aber anschließend der Auslöser für Freude ist. Jesus sagt seinen Jüngern damit, wenn ich sterbe, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Es wird sehr hart für euch sein. Aber das Kreuz, das mein Leben nimmt, wo ich dran gehangen habe, wird für euch zur größten Freude und zum Symbol des Sieges. Das Leben über den Tod. Wie eine Mutter sich über das Neugeborene freut, so wisst, dass auch zu euch Freude kommen wird. Und das ist eine Freude, die niemand mehr nehmen kann. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Ein weiterer Trost liegt in diesen Worten. Ich werde euch aber wiedersehen. Jesus sagt nicht, so habt auch ihr nun Traurigkeit, ihr werdet mich aber wiedersehen. Und dann wird euer Herz sich freuen, sondern er sagt, ich werde euch wiedersehen. Das ist auch weitaus besser. Er sieht dich, auch wenn du ihn noch nicht siehst. Und dann sagt er, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Oder wie die Elberfelder Bibel übersetzt, und eure Freude nimmt niemand von euch. Und was ist das denn für eine Freude, die niemand von uns nehmen kann? Es ist die Freude über den Sieg am Kreuz. War das Kreuz Grund und Ursache für die Traurigkeit der Jünger? Ja, gewiss. Gewiss. Das war ein schrecklicher Anblick, ne? Ihn so blutverschmiert, total zerquetscht und wahrscheinlich sah er unbeschreiblich aus, wenn du mit jemandem 3,5 Jahre so eng warst, der so liebevoll zu dir war und so, und ihn nur in Franzen zu sehen, da, das muss einfach unbeschreiblich ausgesehen haben. Wie viele von euch haben den Film Die Passion gesehen? Ja. Ja. Wir haben eine Idee, wie es ausgesehen haben mag. Wir haben im Markus-Evangelium gelesen, dass sie trauerten. Aber nachdem das Kreuzgeschehen vollbracht war, wurde dasselbe Kreuz Grund und Ursache ihrer Freude. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Paulus rühmte das Kreuz im Galater 6,14. Die Apostel waren auch glücklich und freuten sich in der gesamten Apostelgeschichte über das Kreuz. Was zunächst wie eine Niederlage aussah, wurde doch in Freude verwandelt. Für die Jünger war das Kreuz und dafür, das Kreuz stand für Jesus und für das, was er getan hat, die Quelle ihrer Freude. Ihr wisst ja, Paulus spricht unglaublich viel vom Kreuz. Vergiss es niemals, das Kreuz, Jesus und das Kreuz ist auch eine Quelle und sollte eine Quelle unserer Freude sein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich viele von uns sind noch nicht so weit, dass wir wirklich unser Kreuz auf uns legen, gerne morgens und sagen, oh Herr, das Abenteuer dieses Tages jetzt, ne, was alles kommen mag, möge meine Freude an dir mich nicht verlassen. Im Gegenteil, wenn du dich zu sehr um deine Umstände sorgst, dann wirst du nur noch mehr Probleme entdecken. Die Ursache und Quelle der Freude der Jünger war das Kreuz. Genauso soll es auch bei uns sein. Die Freude, die wir aufgrund des Kreuzes haben, ist ewig. Dein Leben mag auseinanderbrechen, du magst deine Freude aufgrund schwieriger Umstände verlieren, vielleicht kurzzeitig, vielleicht längerfristig. Vielleicht hast du auch den Glauben verloren, dass Gott deine Traurigkeit in Freude verwandeln wird. Aber lass mir dir eines sagen. Das Kreuz kann dir eine beständige Freude sein. Denn niemand kann das Werk der Gnade, das durch das Kreuz in dir geschehen ist, rückgängig machen. Jemand mag dein Leben attackieren und dir Sorgen bereiten, aber das, was auf Golgatha zur Vergebung deiner Sünden geschah, kann niemand auslöschen. Was immer Menschen mit und in deinem Leben anstellen, niemand von ihnen kann das Werk am Golgatha für dich ungeschehen machen. So lass uns auf Jesus schauen und unsere Lasten auf ihn legen. Und auch mal dahin kommen, wirklich Traurigkeit auch zuzulassen, in der Gewissheit, dass Freude kommen wird. Aber wenn wir wirklich auch einen richtigen Umgang mit Traurigkeit finden, wenn wir nicht uns in Sünde flüchten, indem wir vielleicht jemand anderes schlecht machen und schlecht reden über jemand anderes und uns versündigen da drin, oder wie auch immer, sondern einfach mal auch mal weinen. Vielleicht sollten wir auch mal das Weinen entdecken, denn manches ist wirklich zum Weinen, aber wir weinen, glaube ich, zu wenig. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es bei mir als Mann so. Denn manchmal denke ich bei manchen Dingen, es ist wirklich zum Weinen. So. Ja, und vielleicht würde meine Freude dann doch noch größer sein, wenn ich mich mal ausweinen würde. Dann ist man erleichtert. Ich glaube, die Frauen schaffen das eher. Mal richtig heulen und dann ist man vielleicht erleichterter. Ja, ich habe genug Patienten, die sagen, ich würde so gerne weinen, ich kann aber nicht. Männerproblem. Wollen wir auch daran arbeiten. Ja, ich möchte für uns beten. Lieber Herr, ach, wir wollen möglichst authentisch leben, auch als Christen, als seine Kinder. Wir wollen keine Kunstgriffe immer wieder gebrauchen, um von der Traurigkeit wegzukommen. Wir wollen nicht wirklich das, was uns auch oft auszeichnet, verdrängen und in die Schublade stecken, sondern, ja, wir wollen das zulassen, Herr. Wir wollen uns stellen. Wir wollen in der Gewissheit, dass durch deine Kraft unser Herz auch einiges an Traurigkeit ab kann. Denn du wirst sie auch in Freude verwandeln. Denn eine Seele, die nur Traurigkeit empfindet, wird depressiv, wird entmutigt. Und der Teufel hat ein leichteres Spiel. Aber hilf du uns zu begreifen, wie geht das? Wie geht das mit dir, mit dem Heiligen Geist, von der Traurigkeit zur Freude zu gelangen? Denn du sagst das ja, du möchtest das tun in unserem Leben und wir wollen einfach mehr davon erleben. Bitte nimm du uns an die Hand, wir sind wirklich Kinder in der Beziehung. Kinder und oft Unwissende, wie wir damit umgehen. Ich schließe mich mit ein. Hilf du mir und hilf du uns auf eine Weise, die wir von dir gelernt haben, damit umzugehen. Herr, und ich danke dir, dass wenn wir wirklich auf dich schauen und dir treu bleiben und dir gehorsam bleiben, das ist auch der Schlüssel, dass wir das auch erleben, immer wieder. Traurigkeit in Freude verwandelt wird. Halleluja. Danke. Amen.